um die Urgemeinde. Und zwar hat doch Petrus gesagt, er sprach doch vom Haus Gottes, vom Hause Gottes.
Was verstehst du darunter, wenn du jetzt zum Beispiel Haus Gottes hörst? Was assoziiert das, wenn du das hörst? Haus Gottes.
Haus Gottes?
Mhm. Wenn du das hörst, was sagt dir das? Da hörst du doch was.
Dann würde ich erstmal an Kirche oder Tempel denken.
Genau. Aber ob das wirklich gemeint ist, da wollen wir mal drüber sprechen. Haben wir zum Beispiel 1. Petrus 2,5. Da sagte Petrus, und auch ihr, als lebendige Steine, erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus.
Wo?
1. Petrus 2,5. Oh, da sind noch mehr Stellen. 1. Petrus 2,5. Oder 1. Timotheus 3,15. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Also er sagt sogar noch, was die Gemeinde ist, beziehungsweise was mit Haus Gottes gemeint ist. Sagt er noch. Aber wenn unser einer das hört, Hause Gottes, du denkst zwangsläufig, denkst du an einen Raum, wo sich Christen versammeln. Irgendein größerer Raum, wo die sich versammeln. Wenn nimmst du Charismatische, die versammeln sich oft in irgendwelchen Industriegebäuden. Hm. Nimmst du normale Christen, so sage ich mal jetzt hier, die ganz normal als Baby getauft worden sind, die versammeln sich in solchen römischen Kathedralen. Basilika, römische Basilika. Ja? Das ist eingeführt von Konstantin. Und der hat ja damals die Hausgemeinde, wenn du so bist, abgeschafft. Ne? Aber da können wir später nochmal drüber. Ich will nur mal so was ganz kurz zur Einführung sagen. Denn die Zeit ist da, sagt Petrus in 1. Petrus 4,17. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Also auch Haus Gottes. Also, aber was ist das überhaupt, das Haus Gottes, ne? Eigentlich haben wir hier schon die Antwort. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, wie das im 1. Timotheus 3,15 steht. Also nicht ein Gebäude, sondern Menschen. So, jetzt nochmal zurück zu dem Konstantin. Konstantin tat Folgendes, ich habe mir das mal aufgeschrieben, ich lese das mal vor. Sind eine ganze Menge Punkte. Ist auch nicht alles. Der tat noch mehr. Durch ihn und seine Nachfolger wurden die natürlichen Äste zerstört von dem Ölbaum. Ne? Paulus spricht ja in Römer 11 von einem Ölbaum, auf den wir, die Heidenchristen, aufgepfropft worden sind. Sie verfolgten und töteten das messianische Judentum. Dann schnitten sie die Gemeinde ab von Gottes Wurzel und pfropften sie auf eine Wurzel von griechischem Heidentum. Wenn man lebendige Zweige in eine tote Wurzel einpfropft, stirbt der Zweig und wird so tot wie die Wurzel. Über 1000 Jahre lang war die Gemeinde tot. Seit der Reformation beginnt neues Leben in der Gemeinde. Langsam wird erkannt, was der Gemeinde abhandengekommen ist. Durch Gottes Wort wurde der Gemeinde neues Leben eingehaucht. Aber sie hat noch nicht die Kraft der Urgemeinde. Gott ist dabei, die Gemeinde wieder an die echte Wurzel anzuschließen. Das passiert aber nicht einfach so, sondern Gott gebraucht dazu Menschen, die ihm gehorsam sind und nicht der Tradition. Also was bedeutet das jetzt zum Beispiel, dass hier steht, durch Gottes Wort wurde der Gemeinde neues Leben eingehaucht. Also bis 1500 so und so war ja die Bibel in einer anderen Sprache. beziehungsweise die Bibel als solches gab es wahrscheinlich noch gar nicht, waren alles lose Blätter, und war von der römisch-katholischen Kirche unter Verschluss gehalten. Die hatten ja damals die Meinung, die normalen Leute dürften das so nicht wissen. Die würden da Unsinn mitmachen. So, dann hat keiner gewusst, was in der Bibel steht. Und dann hatten die, konnten die sagen, was drin steht, und hatten sozusagen die Leute in der Hand, wenn du so bist. Ne, die konnten ja praktisch nicht frei entscheiden, die mussten ja hören, was die Pastoren sagen. Mhm. Und da ging es eigentlich auch mehr oder weniger nur ums Seelenheil. Also wird der Mensch gerettet, wenn er sich zu Christus bekehrt oder nicht? Oder was passiert überhaupt mit einem, wenn er stirbt? Und da hatten die ja das Fegefeuer und was nicht alles. Ne? Ja. So, und dann hat der Luther gesagt, es muss doch einen lebendigen Gott geben, einen barmherzigen Gott. Den muss es doch geben. Und dann hat er angefangen, den barmherzigen Gott in der Bibel zu suchen. Und dann hat er ihn tatsächlich gefunden. Und da ist ihm Licht aufgegangen. Das muss er unbedingt den Menschen sagen. Also die Bibel muss ins Deutsche übersetzt werden, damit jedermann das lesen kann. Und das hat er richtig gemacht. Und der Einsatz seines Lebens hat gesagt dann, hier stehe ich nun und kann nicht anders. Hm. Man gut, dass er das gemacht hat. Aber es ging doch die ganzen 500 Jahre im Grunde nur um Seelenheil. Es ging nur darum, im Grunde, im Großen und Ganzen, im Kleinen war da bestimmt schon anderes auch noch, aber ich sag mal jetzt so, im Großen und Ganzen ging es nur um Seelenheil. Also wird der Mensch gerettet oder wird er nicht gerettet oder wie? Was hat es damit auf sich mit dem Seelenheil? Ne? Also praktisch die Abkopplung von der katholischen Kirche, die den Menschen quasi, wenn du so willst, geknechtet hat, ja, mit ihrer Sündenschuld. Sie mussten ja dann nach Rom pilgern und irgendwelche Ablasszettel kaufen und irgendwelche Knochenspäne und Eisenspäne oder irgendwas von irgendwelchen Heiligen und so weiter. Das brauchten sie jetzt gar nicht mehr. Jetzt brauchten sie ja nur zu glauben, was in der Bibel drinsteht. Und dann werden sie gerettet. Nicht durch Werke, sondern durch Glauben. So, das ist sozusagen die Geschichte, wie wir da hingekommen sind, wo wir heute sind. Und jetzt lesen wir mal aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2. Da steht ab Vers 32, ab Vers 37. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße. Jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Nun muss man sich das mal, man liest ja so über diesen Vers 46 so einfach so hinweg, ne? Wenn du da so liest, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hin und her in den Häusern. Mhm. Liest du so einfach weg. Man liest das zwar bejahend, aber es geht am einen gar nicht so richtig auf, was das eigentlich bedeutet. Man muss den Satz erstmal auseinanderpflücken und dann hinterher wieder im Zusammenhang lesen. So, wenn ich jetzt erstmal lese, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und mach da mal einen Punkt hin, dann ist das erstmal der erste Fakt. Sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel. Da muss man sich vorstellen, was da war. Was war denn da im Tempel? Hatte die Gemeinde da einen eigenen Raum im Tempel? Das waren doch Juden. Da wurden Opfertiere dargebracht. In der Gemeinde wird doch nicht mehr geopfert. Jedenfalls keine Tiere werden da mehr geopfert. Wir sollen ja geistliche Schlachtopfer bringen. Was sind denn die geistlichen Schlachtopfer? Was sind geistliche Schlachtopfer? Ja. Einfach so still für dich oder wie? Wenn du laut betest. Das ist ein feinherber Unterschied, ob du in der Gemeinde, wo da ein Haufen Leute um dich rumstehen, ob du da deinen Mund aufmachst oder ob du es leise für dich tust. Das ist ein Riesenunterschied. Das weißt du aber erst, wenn du es mal gemacht hast. Da gibt es nämlich ständig welche, die kommen von der anderen Seite, die wollen das nicht, dass du Gott die Ehre gibst in der Gemeinde. Im Kreise derer, die ihm die Treue halten, wollen die nicht, dass du Gott die Ehre gibst. Und deswegen kommen da so komische Gefühle an, die dir die Luft wegnehmen wollen und solche Sachen. Ja? Deswegen fällt das so schwer, seinen Mund da aufzumachen, wenn da mehrere bei sind. Aber da muss man ein bisschen dickfällig sein und das einfach machen. Ja? Da muss man sich sozusagen freistrampeln. Und da Gott die Ehre geben im Kreise, die Kreise derer, die ihm die Treue halten, ja? Die wiedergeborenen Christen, wenn du mit denen zusammen bist, dann machst da deinen Mund auf. Und da Gott die Ehre gibst, ja? Das sind geistliche Schlachtopfer. Das ist damit gemeint. So, jetzt haben wir ja gesagt, einmütig beieinander im Tempel. Und die Gemeinde hatte da keinen Raum. Das war ja ein Tempel, in dem Opfertiere dargebracht werden. Da konnte die Gemeinde gar keinen Raum haben. Aber da waren zum Beispiel viele Menschen immer. Und deswegen ist Petrus da hingegangen und hat da gepredigt und die anderen Apostel. Mhm. Ja? Und so sind natürlich die anderen Christen da auch hingegangen. Die wollten ja hören, was Petrus sagt. Das war also mehr eine evangelistische Veranstaltung. Mitunter hat es da auch fürchterlich Ärger gegeben. Da kamen dann die, sage ich mal, würde man sagen, eine Tempelwache oder so. Ja? Die wurden losgeschickt von den Pharisäern, von den Tempelobersten da. Von den Obersten der Juden wurden die losgeschickt und haben die dann verhaftet, den Petrus. Ne? Und dann haben die auch mal Schläge gekriegt. Und haben, wurde sozusagen der Mund verboten. Durften nicht im Namen Jesu sprechen. Dann hat doch Petrus gesagt, wir können es ja nicht lassen, in diesem Namen zu sprechen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. So, das war die Sache, was da im Tempel stattfand, im Jerusalemer Tempel. Und brachen das Brot hin und her in den Häusern. Das ist der zweite Teil des Satzes. Das ist zwar in einem Satz geschrieben, es sind aber zwei verschiedene Teile. Und brachen das Brot praktisch hin und her in den Häusern. Das muss man sich einfach mal plastisch vorstellen. Die sind also im Tempel gewesen, da haben sie mehr gestanden, die hatten da auch keine Sitzplätze höchstwahrscheinlich. Ja? Und wo sie wohnten, wo sie gelebt haben, da hatten sie auch was zu essen. Und so brachen sie das Brot hin und her in den Häusern. Also sie haben da nicht nur Mahlzeiten genommen, sie haben da auch das Abendmahl gefeiert. Ja. Sonst würde da nicht stehen und brachen das Brot. Mit Brot brechen, also weil es hier explizit das Brot steht, kannst du davon ausgehen, dass das Abendmahl mit gemeint ist und nicht eine Mahlzeit. Aber weil dahinter auch steht, hielten die Mahlzeiten mit Freude. Das bedeutet, die haben nicht nur das Abendmahl da gefeiert, sondern die haben auch gegessen da. Ne? So, und jetzt gibt es ja eine Menge Stellen in der Bibel. Und ich habe einfach mal welche rausgesucht, die uns darauf hinweisen, dass die Hauptgemeinschaft der Gemeinde in den Häusern stattgefunden hat. Das steht zum Beispiel in 2. Timotheus 3 bis 6. Ne? Lies das mal.
Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden.
Ja, da geht es mir jetzt mehr darum, dass da steht Häuser. Ja, schleichen sich in die Häuser ein. Was sind denn das für Häuser? Waren das nur Häuser, wo sich die Leute versammelt haben oder beziehungsweise wo die gewohnt haben? Nein, das waren auch Häuser, wo sie sich versammelt haben. Um die geht das hier. Das ist hier gemeint. Dann in Titus 1,11, denen man das Maul stopfen muss, weil sie ganze Häuser verwirren und lehren, was nicht sein darf. Also, was haben die da gemacht in den Häusern? In den Häusern haben die gelehrt. Wie konnten die denn da lehren? Weil die da versammelt waren. Und da kamen die Irrlehrer auch dazu. Um schändlichen Gewinnes willen haben sie verkehrte Lehren gebracht, steht hier. Im Titus 1,11. Und Apostelgeschichte 16,15. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, das ist Lydia gewesen, die Purpurkrämerin aus Thyatira, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Ne? Also was war da los? Wieso hat die das gesagt? Paulus war doch ein Jude. Und die Heiden wussten, dass die Juden nicht einfach bei den Heiden ins Haus gehen durften. Deswegen hat die das gesagt. Wenn ihr anerkennt, dass wir glauben an den Herrn Jesus glauben, also an denselben Herrn glauben wie du auch, dann kannst du ruhig in mein Haus reinkommen. Ne? Das hat die da gesagt. Und das hat Paulus ja dann auch bestätigt und ist da ins Haus gekommen. Und Apostelgeschichte 16,32, und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. So, auch wieder im Haus. Und Apostelgeschichte 16,34, und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Auch wieder eine Versammlung im Haus mit der eigenen Familie wahrscheinlich. Irgendwann später kamen wahrscheinlich die Nachbarn dazu. Dann Apostelgeschichte 18,8. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, kam zum Glauben an den Herrn mit seinem ganzen Hause. Und auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Dann Römer 16,5. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Hause. Grüßt Epanetus, meinen Lieben, der aus der Provinz Asien der Erstling für Christus ist. Und 1. Korinther 16,19. Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asien. Es grüßen euch vielmals in dem Herrn Aquila und Priska samt der Gemeinde in ihrem Hause. Und Kolosser 4,15. Grüßt die Brüder in Laodicea. Und die Nympha und die Gemeinde in ihrem Hause. Und Philemon 2 und an Aphia, die Schwester, und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Hause. So, was sagt uns die Schrift? Auf 2 oder 3 Zeugen hin soll eine jegliche Sache stehen. Hier sind mehr als 2 oder 3 Zeugen. Die Gemeinde hat ganz eindeutig im Hause stattgefunden und nicht in irgendwelchen Tempelgebäuden. Das heißt aber nun nicht, dass die Gemeinde sich keinen Raum mieten darf und da mal eine evangelistische Veranstaltung veranstalten darf. Ja? Oder dass da Lehrveranstaltungen gemacht werden. Das heißt das nicht. Aber es kann nicht sein, dass die Grundversammlung in solchen Häusern ist, in solchen Tempelgebäuden ist, da ist die Hauptgrundversammlung und dann sagt man, man hat ja auch Hauskreise und das wäre dann dasselbe wie in der Urgemeinde. In der Urgemeinde hat man keine Hauskreise gehabt. In der Hauskreise kannte man damals überhaupt gar nicht. Das ist eine Erfindung der Neuzeit. Die Hauptversammlung der Gemeinde hat ganz eindeutig in den Häusern stattgefunden. Oh. Und das in den Tempel, in dem jüdischen Tempel da in Jerusalem. Das ist nur eine evangelistische Veranstaltung gewesen. Die haben da keinen eigenen Raum gehabt. Im Grunde ist das gar keine Gemeindeversammlung gewesen. Das war, da hat Petrus hat da gepredigt, genauso wie du dich an eine Straßenecke stellen kannst, kannst da predigen. Ja, genauso hat der sich da einen Tempel aufgestellt und hat da gepredigt. Mehr ist das gar nicht gewesen. Und die eigentliche Versammlung der Gemeinde, das hat in den Häusern stattgefunden. So, und dann nannten die sich trotzdem eine Gemeinde. ja, die Gemeinde zu.